Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
Hallo Benjamin.
Und hallo Hendrik.
Hallo. Hallo Fabian und Benjamin. Danke für die Einladung.
Ja, heute sprechen wir über, wie man internationale Content-Formate aufbaut. Und da haben wir uns einen Gast reingeholt mal wieder, den Hendrik Breuer. Absoluter Content-Marketing-Experte, zuletzt Content-Lead EMEA für Shopify, gebürtiger Hamburger und seit 15 Jahren lebst du in Kanada. Auf jeden Fall super, dass du dir die Zeit nimmst, Hendrik.
Ja, gar kein Problem, das mache ich gern.
Ja, Hendrik, also du warst die letzten 5 Jahre bei Shopify, hast da eine Menge Content aufgebaut. Deswegen wäre unsere erste Frage, einmal ganz kurz zu erklären, wie groß ungefähr dein Team war, also mit wie vielen Kollegen habt ihr da gearbeitet, wie war das so, habt ihr irgendwie aufgeteilt, je nach Format oder nach Land und vielleicht da ganz kurz, wie da auch so die Aufgaben verteilt waren jetzt über Content Marketing, SEO, einfach mal so den kleinen Überblick.
Ja, danke. Das ist schon eine relativ große Frage zum Einstieg. Also wie du gesagt hast, ich war Content Lead EMEA, also das heißt hauptsächlich für Europa, für Shopify. Und ich war ganz spezifisch dafür verantwortlich, dass wir Content auf Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch produzieren und regelmäßig veröffentlichen nach unserem Plan. Also Content, der relevant, qualitativ hochwertig und performant ist. So. In meinem Team, war halt Teil des größeren Content-Marketing-Teams. In meinem Team hatten wir jeweils einen Content-Manager, Content-Managerin für Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande und UK. So. Nebenbei gibt es natürlich noch ein SEO-Team, das eng mit uns zusammengearbeitet hat. Ich meine, ihr hattet ja auch Kevin schon zweimal im Podcast, Kevin Indig, der da gearbeitet hat. Und ja, das war das Grundteam. Ja.
Und ihr selber, wenn man so sich die Shopify Deutschland-Seite anguckt, da gibt es ja schon einen großen Blog, so echt viel auch schon veröffentlicht wurde, ein Podcast, das sind so die Formate, die mir so ins Auge gesprungen sind. Ja, kannst du nochmal sagen, welche Formate habt ihr denn da eigentlich für den europäischen Markt denn dann auch neu entwickelt und auch aufgesetzt?
Ja, unser Team war halt hauptsächlich verantwortlich für den Blog als Performance-Kanal und nebenbei oder so als Nebenkanäle hatten wir einen deutschen Podcast und eine spanische Videoserie. Das waren so die Haupt-Performance-Kanäle. Und und der deutsche Blog und die meisten Blogs bestanden seit 2017. Und wir haben am Ende fünf Posts in der Woche veröffentlicht, in jedem Blog, also 25. Ich glaube, im Deutschen hatten wir nachher an die 1000 Artikel. Andere Sprachen wie Spanisch, die schon ein bisschen länger bestanden, und Französisch, da waren es, ich glaube, schon über 2000 in einigen davon. Andere, wo es dann ein bisschen später losging, wie Niederländisch, da sind es ein paar weniger, aber und das war schon eine relativ große Menge. Und ja, dazu kommt seit Anfang 2020 eine wöchentliche Podcast-Folge auf Deutsch und seit Sommer 2021 ein wöchentliches YouTube-Video auf Spanisch.
Und also wenn ihr dann, habt ihr Content exklusiv für die Märkte gemacht oder habt ihr einmal ein Thema entwickelt und das dann übersetzt und lokalisiert und auf die Länder ausgespielt? Weil du hast halt gesagt, 25 Blogartikel, also 5 in Deutschland und dann auf die Länder.
Ja, genau.
Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also Shopify ist ja ein kanadisches Unternehmen, welches schon seit Mitte der 2000er Jahre existiert und am Anfang komplett auf Nordamerika fokussiert war. Das heißt, es gab schon sehr viel Content auf Englisch für den nordamerikanischen Markt. Dann im Jahr 2017, 2018 setzte die Internationalisierung ein und es wurden diese Webseiten gelauncht in den europäischen Sprachen. Das heißt, es gab schon relativ viel Content, einen großen Content-Pool, in dem man sich bedienen konnte im Sinne von, man nimmt jetzt den Content, übersetzt den in die Sprachen und veröffentlicht das so. Also da gab es natürlich, da gab es ja auch schon ein paar hundert, wenn nicht tausende Artikel auf Englisch. Das heißt, da konnte man sich schon in den wichtigsten bedienen vorher, die übersetzen, raushauen und gucken, was passiert. So, das ist so der Anfangs-Approach gewesen. So. Man kann natürlich auch schauen, welche Artikel sind denn eigentlich schon in Deutschland von den englischen Artikeln, welche sind denn eigentlich schon in Deutschland populär? Wonach suchen die Leute, die auf Englisch suchen und wo landen die? Ja, das heißt, diesen Content Pool gab es halt, aber dann im Laufe der 5 Jahre, ich meine, das hat sich natürlich auch alles entwickelt von so ein bisschen ad hoc, wir übersetzen mal und gucken, zu wir entwickeln jetzt eine landesspezifische Content-Strategie und die war dann tatsächlich relativ unabhängig voneinander, weil die verschiedenen Länder halt auch verschiedene Bedürfnisse haben. Also,
kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Also landesspezifische Content-Strategie hört sich ja schon mal ziemlich spannend an. Also wie entwickelt man denn das? Wo habt ihr denn so drauf geguckt? Einfach mal so an 1, 2 Beispielen vielleicht erklären.
Ja. Also es ist ja immer so ein Klischee, aber das Klischee stimmt halt auch, dass zum Beispiel im deutschsprachigen Markt ein sehr großes Interesse an Datensicherheit, rechtliche Abmahnsicherheit und diesen Themen besteht, also DSGVO und ähnliches. So, dieses Thema muss man zum Beispiel in Deutschland relativ intensiv bearbeiten und detailliert erklären und sicherstellen, dass die Leute wissen, wie man einen Online-Shop erstellt. Also in vielen Ländern braucht man sowas wie ein Impressum ja gar nicht. Oder man braucht halt auch, es gibt eine ganze Reihe anderer Regelungen, die gar nicht so notwendig sind, wenn man einen Online-Shop betreibt in vielen Ländern und schon gar nicht in Nordamerika. Also da kannst du einfach einen Shop so starten und brauchst wahrscheinlich nicht mal deinen Namen angeben. Das ist halt anders in Deutschland so. In anderen europäischen Ländern ist das aber nicht ein Thema, wo das Leute so sehr interessiert oder wo Leute sich so viele Gedanken drüber machen, weil es auch diese ganze Abmahnwelt gar nicht gibt. Das heißt, dieses Thema ist wichtig für Deutschland. Man muss es intensiv ausspielen. Man muss ein Experte werden. Man muss zeigen, wie man einen rechtssicheren Shop aufsetzt. In anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, ist es vielleicht eher so, dass die Leute weniger Leute Englisch. Das heißt, man muss noch mehr Informationen auf Spanisch ausspielen. Und die Leute sind vielleicht gar nicht so computeraffin oder so technikaffin wie in anderen Ländern. Also das Beispiel Holland oder die Niederlande, wo wirklich jeder Englisch spricht und die Leute auch sehr technikaffin sind, das trifft vielleicht dann nicht so auf Spanien und Italien zu. Das heißt, da brauchst du vielleicht mehr inspirierenden Content, auch ein bisschen über den Preis, dass vielleicht spielst du den Preis ein bisschen besser aus oder erklärst deine Preise besser, weil die Leute ein bisschen preissensibler sind und auch weniger Geld zur Verfügung haben, solche Geschichten.
Und aber du hast gesagt, personell habt ihr euch wirklich auch auf jeden Markt eingeschossen. Also ihr hattet Kolleginnen und Kollegen, mehrere Kolleginnen und Kollegen für jeden Markt oder wie wart ihr da aufgestellt? Also auch Muttersprachler?
Ja, also ja, das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis. Also ich denke schon, wenn man ein Content-Programm in einem Land oder in einem Markt ausspielt, benötigt man mindestens einen Muttersprachler, Muttersprachlerin dafür. Das heißt, wir hatten einen Content-Manager jeweils für jeden Markt und jeder dieser Content-Manager saß auch im Markt. Ja, das heißt, das war ein remotes Team mit Leuten, die sehr eng vernetzt waren und auch up-to-date mit den Entwicklungen in ihrem jeweiligen Markt. So. Ich glaube, das ist schon eine extrem wichtige Erkenntnis, dass es schwierig ist, ein Content-Programm in der Sprache auszuspielen, wenn intern niemand professionell, sage ich mal, die Sprache spricht. Also jetzt nicht irgendjemand, der Niederländisch spricht bei dir im Unternehmen und der guckt mal drüber, sondern dass du wirklich eine Person hast, die ausgebildete Content-Managerin ist oder Content-Manager ist und das dann für ihren Markt betreut. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
Und die haben dann wie so kleine Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer gearbeitet oder hatten die auch noch mal Unterstützung? Ich meine, 5 Blogposts in der Woche, so klar, dann wird halt ein Teil, wird dann zentral übersetzt oder kann man sich aus einem Pool bedienen? Aber wie war da noch so die Infrastruktur?
Ja, die Infrastruktur war schon so, dass jeder Markt noch von lokalen Freelancern und Agenturen unterstützt wurde. Und zwar auch, ich würde sagen, recht massiv unterstützt wurde. Also das sind schon über 100 Agenturstunden pro Monat und Markt gewesen. Und die als Content-Manager fungierst du halt quasi mehr so als Chefredakteurin, würde ich sagen, dass du halt die Themen setzt, du definierst die Strategie und du bist halt auch, du bist halt dieses Bindeglied zwischen Unternehmen und extern. Und also es ist immer gut, die extern so intensiv wie möglich einzubinden, würde ich sagen, vor allen Dingen in die Abläufe und Prozesse. Nur externe Leute sind halt immer extern. Das heißt, die haben nie diesen ganzen Kontext, den du bekommst, wenn du im Unternehmen bist, wenn du in Meetings bist, wenn du in einem internen Slack bist, alle Infos mitkriegst. Ja, das heißt, die Content Manager an sich haben relativ wenig Content selbst produziert. Also die haben sich jetzt nicht hingesetzt und 100 oder 1000 Wörter geschrieben, Blogpost. Ich meine, die Blogpost, wenn man mal drüber guckt, sind auch relativ lang. Die sind halt schon so 1500 Wörter, teilweise mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber es ist schon richtiger Aufwand, die zu schreiben. Die kannst halt nicht so, da kannst halt nicht fünf die Woche so raushauen. Das geht halt nicht. Das ist einfach zu viel. Das heißt, jeder hatte intensive Unterstützung durch Freelancer.
Jetzt hast du, vielleicht mal, um einen kleinen Themenschwenk jetzt zu machen. Du hast ja schon ein paar Mal das Wort Performance gebracht. So was ich in Bezug auf Content eher selten höre, zumindest auch in Deutschland, dass jemand diesen Zusammenhang Content und Performance, wir sind ja im Content-Performance-Podcast, ja, aber
ja, das passt.
Dass wir den auch so genannt haben, hat ja auch einen Grund. Aber mir persönlich findet das in der Diskussion eigentlich zu wenig statt, dass man Content und Performance zusammen auch mal bringt und bespricht. Deswegen finde ich das ganz cool, dass du das jetzt auch so angesprochen hast. Deswegen würde ich dich nochmal nach eurem Blick auf Content fragen. Du hast gesagt, unser Blog ist ein Performance-Kanal. Ja. Wie meinst du denn das? Also welche Kennzahlen legt ihr an? Was sind eure Ziele mit eurem Blog gewesen?
Ja, Shopify auf Englisch, so in den Nullerjahren, hat halt die das Content Marketing ein bisschen revolutioniert, würde ich sagen. Also diesen Ansatz, dass man sehr, sehr viel Content produziert im gesamten Umfeld. Also nicht nur in dem Bereich, wir verkaufen Online-Shops, sondern auch, wie verdient man Geld online? Wie kann man seinen Shop skalieren? Wie kann man wachsen? Was gibt es so für Tipps und Tricks? Dieser ganze Bereich wurde von Shopify halt in den Nullerjahren richtig ausgespielt auf Englisch. Und der Blog wurde schon immer so verstanden, dass er als Top-of-Funnel, Entry-Point sozusagen für Shopify fungiert. Ja, das heißt, es ist kein PR-Kanal, wo man ausspielt, oh, wir machen dies, wir machen das, sondern man versucht halt schon, möglichst die relevanten Keywords zu bedienen, möglichst gut zu ranken und möglichst viel auch Traffic reinzubringen, der non-branded ist. Also jetzt nicht nach dem Motto, was macht Shopify? Okay, das ist ein branded Search, aber zum Beispiel, wie startet man einen Online-Shop? Wie verkauft man online? Wie bekomme ich mein Ladengeschäft online, dass man diesen Bereich halt abdeckt. Und da gibt es schon ziemlich intensive Kennzahlen. Also die einfachste Kennzahl ist halt, welchen Traffic hat man. Aber dann geht es halt auch darum, wie viele Leute klicken oder wie viele Leute tragen sich ein für den Newsletter, wie viele Leute starten ein Trial, wie viele Leute laden was herunter. Und da kann man natürlich schon an sehr vielen Schrauben drehen, vor allen Dingen, wenn man so viel Content schon hat, man kann sich halt sehr verbessern. Und wenn man dann auch drauf achtet, wenn man dann sein Keyword-Set identifiziert und dann auch aktiv daran arbeitet, das Ranking zu verbessern in den wichtigsten Keywords, dann ist das schon eine große Stellschraube, an der man drehen kann. Das ist ja auch nicht billig, das muss man ja auch sagen. Wir sind ja nur ein Team gewesen. Es gab ja noch ein Team für Lateinamerika, es gab noch ein Team für Asien. Es gibt ein Team für Nordamerika, also den Core. Und wenn jeder von den Leuten noch 100 Agenturstunden oder so im Monat dafür nimmt oder vielleicht sogar auch noch mehr, wahrscheinlich eher mehr, das kostet ein Unternehmen ja eine ganze Reihe. Da muss ja schon was unterm Strich bei rumkommen und nicht nur ein schöner Blog.
Und das hattet ihr auch im Blick und das hat auch jemand nachgefragt nachher im Reporting. Das habt ihr auch dann nach oben reported, Newsletter, Subscriptions.
Ja, genau. Ja, genau. Komplett. Ja.
Okay.
Und auf der anderen Seite finde ich noch eine andere Unterscheidung, die ich sehr spannend fand. Du sagst ja auch, es gibt SEO-Content und es gibt Editorial-Content.
Ja.
Kannst du mal erklären, was da für dich der Unterschied ist zwischen diesen zwei Arten?
Ja. Also der SEO-Content ist, also wie ich das sehe, ist der SEO-Content halt der Content, wo man tatsächlich vom Keyword ausgeht. Dass man schaut, welche Keywords wollen wir eigentlich bedienen, wonach suchen denn unsere Nutzer, was hat denn so die Konkurrenz, wie ranken wir auf die, das ist für mich SEO-Content, wo man dann sagt, das Keyword ist Online-Shop erstellen. Ich meine, das ist so das offizielle Keyword für all diese Leute in dem Bereich. Online-Shop erstellen und dann baut man halt darum komplettes Keyword-Set auf und dann bedient man das halt mit gutem Content. Aber da kommt wirklich der Blogpost oder der Content kommt halt vom Keyword. Im Editorial kommt die Geschichte zuerst, würde ich sagen. Das ist klassischerweise sowas wie, oh, wir haben einen coolen Kunden, wir wollen den vorstellen, was machen wir da? So. Oder man hat eine andere inspirierende Geschichte oder man hat ein Event, über das man berichten will, auch wenn da jetzt kein mega Keyword drin ist oder man hat irgendein Meetup oder sonstiges. Da ist dann halt die Geschichte zuerst, beziehungsweise die Message. Aber dann hat man halt das Thema und sucht sich dann dazu das passende Keyword und die passende Struktur. Aber man kommt halt vom Thema zuerst und vielleicht geht man auch nicht 100% auf krasses Ranking. Dass man auch mal sagt, okay, wir könnten zwar jetzt auch noch ein Keyword bedienen, das höheren Traffic hat, aber dieses Thema ist uns jetzt wichtiger als Firma. Man will ja auch interessanten Content liefern. So. Und manchmal muss man dann halt auch mal übers Keyword drüber schauen und sagen, nee, wir machen jetzt doch mal lieber was anderes.
Vielleicht diese auch
Case-Study ist halt super.
Interessanten Content im Sinne von Content, nachdem dann nicht aktiv gesucht wurde, sondern das noch mehr auf Inspiration zielt. Oder wie meinst du das?
Ja, genau, so meine ich das. Und das ist dann auch Content, der, wenn du dir den Funnel überlegst, also wenn du sagst, wo kommen die Leute denn her? Ja. Geld online verdienen. Das ist so der absolute Top-of-Funnel-Punkt, wo die Leute kommen. Aber wenn du das googelst oder auf Instagram Geld verdienst, auch solche Sachen, da hast du ja so als Unternehmen noch nichts verkauft, wenn jemand über diesen Keyword bei dir aufschlägt. So. Und wenn du dann halt das ein bisschen weiterentwickelst, also die Customer Journey dir weiter überlegst, dass du sagst, okay, die sind jetzt bei uns, was machen die denn aber als nächstes? Ja, die wollen wahrscheinlich gucken, wie das geht. Okay, und dann als nächstes wollen sie gucken, macht das schon jemand? Dann sehen sie Beispiele. Und dann kommt halt dieser mehr redaktionelle. Editorial heißt ja redaktionell. So, das ist mehr so ein redaktioneller Content, der dann da reinkommt. Der hat auch noch einen zweiten Vorteil, gerade wenn man internationalisiert, dass, wie ich gesagt habe, man übernimmt halt relativ viel Content aus dem englischen Bereich oder aus dem nordamerikanischen Blog, aber dann sind halt auch häufig die Beispiele nordamerikanisch. Dann ist da halt jemand, der in Kansas City irgendwas veranstaltet. Da ist es dann halt auch gut, wenn man einen gewissen Pool an lokalem Content hat, den man dann in solche Artikel einfließen lassen kann. Das heißt, man muss nicht jeden Artikel komplett neu erstellen. Man kann halt auch mal was übersetzen und dann nur Teile aus dem lokalen Content dazugeben. Oder man kann halt auch das interne Linking um einiges verbessern. Also wenn man etwas übersetzt und dann steht da ja, diese Menschen in Kansas City tun das und dann diese Leute in Miami tun das, da kann man aber auch einfach einen Satz einfügen und sagen, und wenn ihr das mal sehen wollt, wie es auf Deutsch funktioniert, dann klickt hier. Also da gibt es halt relativ viele, man braucht halt relativ vielen Content, verschiedene Arten von Content, um diese ganzen Suchen und auch den ganzen Funnel abzudecken.
Was ich jetzt interessant finde, da würde ich gerade nochmal was anknüpfen, was Fabian auch gefragt hat und wo du auch gesagt hast, ich nehme jetzt mehr so einen SEO-Content-Artikel, der auf Platz 1 steht, ja, und der natürlich ohne Ende Traffic generiert. Und dann nehme ich einen Editorial-Content mit einer Case-Study, die total hochwertig ist, die aber eigentlich keinen Traffic generiert. Dann hat die ja eigentlich, zieht die auch immer den kürzeren. Also Traffic ist sozusagen eine KPI, aber wie machst du das, was du jetzt gerade geschildert hast, mit der Funktion in der Customer Journey? Wie bildet man denn das ab?
Ja, das ist eine super Frage. Und deshalb, Traffic ist wirklich nur ein KPI und quasi das Einfachste. Das kannst du ja einfach bei Google Analytics sehen. Das kann jeder sehen, der drauf guckt. Man muss aber auch ein bisschen weiterdenken und halt auch schauen, wo findet denn die Conversions statt? Also wo machen denn die Kunden überhaupt was? Und da gibt es halt diese Artikel, die sehr viel Traffic haben, aber wo nicht so viel passiert. Die Leute lesen das und dann klicken sie vielleicht auf einen anderen Artikel, aber sehr selten sind die Leute in diesen allgemeinen Artikeln und haben eine Conversion. Also die machen nicht sofort einen kostenlosen Test oder sonst was. Man sieht halt, es gibt halt diese Artikel, die halt viel Traffic reinbringen, und dann gibt es halt Artikel, die viele Conversions haben. Also die, wie heißt denn jetzt das Wort? Das fällt mir gerade nicht ein, aber ja. High Intent. So, es gibt Low Intent und High Intent. Ah. Und man muss halt, das ist für mich so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen Editorial und SEO. Also SEO ist oft Low Intent, aber großer Traffic, und Editorial ist sehr häufig kleinerer Traffic. Und vielleicht ist es auch kein Search-Traffic direkt, sondern das ist vielleicht Verlinkung. So. Aber auf diesen Editorial-Pages findet sehr häufig die Conversion statt. Also die Leute lesen sich halt ein bisschen, also die Theorie ist, dass jemand auf deiner Webseite landet, was Allgemeines hat und dann irgendwie vom Allgemeinen immer mehr zum Speziellen geht und dann überzeugt ist, Vertrauen aufgebaut hat. Der Social Proof, dass du halt auch als ausländisches Unternehmen im deutschen Markt beweisen kannst, dass Leute das in deinem Markt benutzen. Das gilt dann halt auch nicht nur für Deutschland, das gilt halt für jeden lokalen Markt. Ja, also du musst halt auch beweisen, dass ein italienischer Ladengeschäft dein Produkt benutzt. Und das musst du halt auch da dann lokal abbilden mit Case Studies und so. Die werden dann auch nicht viel Traffic haben, aber die sind dann vielleicht die wichtigsten im Sinne von, dass sie die am meisten konvertieren. Aber die würden halt allein, wenn du einfach nur diesen Content hättest, der viel konvertiert, den wird halt keiner finden. Die Leute finden dich halt anderweitig. Du musst halt den ganzen Funnel, also den ganzen Trichter abbilden vom allgemeinen Content zum wirklich speziellen.
Ja, sehr, sehr interessant. Also auch wie das Zusammenspiel der verschiedenen Formate funktioniert. Wir müssen auch noch auf einen anderen Punkt eingehen. Das ist nämlich das, was ihr, du sagst ja auch, sehr viele Artikel produziert habt, allein in Deutschland über 1000 ja. Stück. Und die muss man ja auch irgendwie updaten, refreshen. Ja, ja. Ist ganz schön anspruchsvolle Situation, oder? Wie wählt man überhaupt den richtigen Text aus, den richtigen Artikel aus? Also, was sind da so deine Tipps oder die Vorgehensweisen?
Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, eine Auswahl zu treffen. Also nicht einfach nur da chronologisch immer alles abzudaten, sondern dass man tatsächlich schaut, was sind eigentlich unsere wichtigsten Artikel. Also es ist ja schon immer relativ klar, welche Artikel den meisten Traffic bringen. Und diese 80-20-Regel, die gilt halt auch, so wie ich das mitbekommen habe, in sehr vielen Online-Medien. Ja, 20% der Artikel bringen 80% des Traffics und sind halt 80% sind für dich halt 80% des Wertes deines Blogs, kommt halt von 20% der Artikel. So, und diese sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, dass man tatsächlich auch nicht nur guckt, wie viel Traffic ist drauf, sondern auch, dass man guckt, wie ranken denn da unsere Haupt-Keywords. Und du kannst ja auch, ich glaube, ihr habt da auch letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen, man kann halt auch Ranking verlieren und trotzdem noch viel Traffic haben, weil halt gerade saisonal vielleicht viel gesucht wird danach. Aber eigentlich hast du dich verschlechtert in deinem Ranking, ja. Du wurdest halt von anderen überholt sozusagen. Das musst du halt verhindern. Und ja, deshalb würde ich halt auch empfehlen, dass wir sind nicht dazu gekommen, das so auszuweiten. Aber wenn man halt relativ viele Ressourcen hat, ich würde tatsächlich das so organisieren, dass du einen Redakteur, Redakteurin hast, die mehr so den Blog sich anschaut, das Editorial und eine zweite Person tatsächlich komplett sich auf SEO-Optimisierung fokussiert. Das heißt nicht, dass die Personen das alle selber machen, die können dann auch das über Freelancer handhaben, aber schon, ich würde schon sagen, wöchentlich oder tatsächlich ein Reporting-System aufbauen, wo du halt auch siehst, wenn du Ranking verlierst, wahrscheinlich über Search Console, wenn du dir da was baust, aber dass du halt da das aktiv managst, also dass du halt deine performantesten Artikel aktiv managst und auch schnell agierst.
Ja, das finde ich interessant. Also zusammenfassend würdest du schon dafür plädieren, da auch Ressourcen für frei zu machen, nicht nur für neuen Content, auch für die Optimierung.
Und dann würde ich auf jeden Fall machen. Also die Erfahrung ist schon, dass die schnellsten Gewinne kannst du halt wirklich durch Content-Optimierung erzielen. Also sobald du Content, wenn du Content hast, ja, natürlich nicht, wenn du von null startest, aber wenn du, die meisten Unternehmen haben ja jetzt schon Content auf ihren Webseiten. Also es ist ja eigentlich kaum welche, die nicht viel haben. So, da, also ich würde schon, je nachdem, wo ich bin, erstmal schauen, was ich überhaupt habe und was kann ich optimieren und nicht irgendwo einsteigen und als erste Aktion 80-seitige White Paper schreiben. So, das wäre ein bisschen zu viel Aufwand. Aber ich glaube, man kann halt durch Optimierung wirklich viel, viel erreichen. Und das haben wir halt auch gelernt. Und
ich hätte jetzt noch zwei Fragen. Wir sind ja schon, glaube ich, ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Aber eine Sache würde ich jetzt noch mal ansprechen wollen, weil ihr habt ja auch einen Podcast gemacht, auch schon ziemlich lange. Ja. Du hast gesagt, ihr habt eine spanische Videoreihe.
Ja.
Du hast gesagt, okay, unser Blog ist unser Performance-Kanal. Mhm. So, jetzt ist aber die Frage, wir reden ja auch über SEO, also worüber wir auch vor allem dieses Jahr sehr viel gesprochen haben, ist, wie man sich insgesamt so eine Positionierung aufbaut, dass zum Beispiel Google auch hinsichtlich von EAT, also auch von diesen Trust- und Autoritätsmodellen, die es da gibt, oder auch als Marke wahrgenommen zu werden, als Themenautorität wahrgenommen zu werden, wie so dein Gefühl ist, einfach nur so rein aus dem Gefühl oder aus dem Gefühl nicht, ihr habt da sehr viel Arbeit reingesteckt in diese anderen Formate außer Blog und Text. Ja, hat das einen positiven Einfluss insgesamt auch auf SEO und auf diese ganze Autoritätsdiskussion, wenn man auch Zeit und Ressourcen in andere Formate außer einem Blog investiert, also in Podcast oder in Video, YouTube-Formate? Wie ist da deine Einstellung dazu und oder wie sind eure Erfahrungen da insgesamt?
Ja, also im Bereich Podcast bin ich mir nicht sicher. Also wir haben halt Podcast mehr experimentell gelauncht und das war Anfang 2020, das heißt, das Timing war auch gut, also der ist dann auch gewachsen, organisch gewachsen, konstant. Ob sich das positiv in irgendeiner Form auswirkt auf andere, aufs Google-Ranking, ich meine, es ist schon, ein Podcast ist halt auch nicht nur ein einmal Audio, man kann halt auch einen Podcast weitergehend nutzen, also die Folge transkribieren, daraus einen Blogpost machen, diverse Folgen, wo es passt, tatsächlich auch so einbauen. Das heißt, du kannst einen Podcast bewerben und war für mich doch eher so ein Branding und Vertrauens- und Community-Building-Tool. Ich glaube, Videos sind anders. Also wir haben halt 2021 angefangen, diese spanischsprachigen Videos sehr tatsächlich auch auf Keywords zu produzieren. Das heißt, nicht einfach erstmal ein Video erstellen und dann gucken, was passt da gerade, sondern dass man wirklich sagt, okay, wonach suchen denn die Menschen in YouTube? Was sind unsere performantesten Blogposts? Vielleicht können wir dazu auch ein Video erstellen. Aber dann auch tatsächlich das Skript so anfertigen, dass diverse Keywords drin vorkommen, dass man die Fragen, die man ja auch bei Google sehen kann, was andere gefragt haben und so, dass man diese Fragen beantwortet im Video, dass man das dann in dem Sinne aufs Keyword hin produziert, also dass das Video tatsächlich eher ein SEO-Video ist, würde ich sagen. Das ist ein Mix. Aber das ist nicht, wir besuchen einfach irgendwen, machen mal ein Interview und schauen, was daraus rauszuholen ist, sondern dass man sagt, wir erstellen jetzt ein Video, in dem wir, Facebook-Ads 2022, sowas, in dem wir ein Thema so abhandeln. Und das scheint sich positiv ausgewirkt zu haben, auch wenn es schwer zu quantifizieren ist, weil du hast halt keinen perfekten AB-Test, wo du sagst, wir bauen das Video in einen Blogpost ein und im anderen nicht, dann das ist aber nicht perfekt. Ja. Ja. Aber wir haben ja, ich meine, wir haben es ja auch von euch gehört und von Kevin und anderen, Video ist immer wichtiger im Search, das heißt, vom Gefühl her ist das positiv, muss man sehen, wo es hinführt.
Sehr, sehr spannend. Und das letzte Punkt, wir haben jetzt so viel über verschiedene Formate geredet, auch Landingpages wart ihr ja auch mitverantwortlich und da habt ihr zentral entwickelt oder entwickelt da, werkelt da auch jeder an seinen eigenen Landingpages rum?
Nee, Landingpages ist mir ein zentrales Thema gewesen. Auch aus dem Grund, in einem relativ großen Unternehmen ist die Webseite auch schon relativ komplex. Das heißt, du kannst meistens nicht einfach mal ein paar Landingpages aufbauen. Das muss schon über das Engineering ausgespielt werden, ja. Und da ist man halt als lokales Content-Team auch involviert, aber eher im Sinne von, wir übersetzen, also wir schauen uns die Übersetzung an, wir editieren das, wir stellen sicher, dass die Keywords, die identifiziert wurden, vernünftig eingebaut worden sind, denn es ist ja schon so, dass die Leute, die da jetzt im Engineering arbeiten, die sprechen ja in der Regel nicht 6 Sprachen. Niemand spricht 6 Sprachen so. Das heißt, da braucht man schon auch immer den lokalen Blick. Und das ist auch schon so ein Learning, das ich auch in den letzten Monaten hatte. Also Unternehmen, die zwar Webseiten auf verschiedenen Sprachen haben, aber nicht die internen Ressourcen. Das sieht häufig nicht gut aus. So. Ich kann es halt nur für Deutsch und Englisch beurteilen, aber ich vermute, das ist in anderen Sprachen nicht anders. Deshalb, mein Tipp ist halt immer, mindestens eine interne Person, die sich eine lokale Infrastruktur aufbaut, an Freelancern und Agenturen, die helfen und die vor allen Dingen auch eingebunden sind ins Team, die auch dann vielleicht mal vom SEO-Team eine Schulung bekommen. Das hilft ja auch viel. Und dass man nicht sagt, ach, jetzt kostet uns das noch wieder eine Stunde, wo die Agentur nichts macht, aber im Endeffekt, das ist halt ein Investment, das sich wirklich auszahlt. Wenn du dann den Leuten auch mal ein bisschen Kontext bietest und sagst, warum wollen wir eigentlich so viele Blogposts von euch haben? Dass man erklärt, warum das so ist, dass man erklärt, wie das SEO-Team drauf guckt, wie wir drauf gucken. Und das ist halt so, dass man die Dienstleister, aber dass man die Leute halt in sein Team einbaut und sicherstellt, dass die auch wissen, warum was getan wird. Das hilft ungemein.
Ja. Super Tipp. Also jetzt, was wir uns auch immer fragen, das ist jetzt schon fast die Abschlussfrage, aber 2 haben wir noch. Hendrik, was sind so deine Tools, die du als erfahrener Content-Marketer auch selber auch nutzt, ja, und die man auch vielleicht aus deiner Sicht auch eigentlich braucht, wenn man so eine Content-Maschine letzten Endes auch bedient?
Ja, also auf jeden Fall die Google-Tools, also auf jeden Fall Google Analytics logischerweise, aber dann auch noch Search Console und Keyword Planner, ich glaube, die helfen viel. Und dann wahrscheinlich ein SEO-Tool, welches man einigermaßen gut beherrscht. Also in meinem Fall ist es vor allen Dingen Ahrefs oder Ahrefs oder wie die auch immer heißen mögen gewesen. Das liegt jetzt aber auch an unserem speziellen oder bei dem speziellen Setup bei Shopify, dass es noch ein unterstützendes, relativ großes SEO-Team gab, das halt auch noch intensiver sich diese Dinge angesehen hat. Als Content Manager, ich glaube, wenn man die Google Tools gut beherrscht und ein weiteres SEO-Tool, indem man auch ein bisschen intensiver schauen kann, was macht die Konkurrenz, wo haben wir Lücken, wo ranken wir, wo nicht.
Und das hilft schon ungemein. Und wie machst du so Redaktionsplanung und sowas? Das muss man ja auch alles irgendwie, Themenplanung, Ideen, Brainstorming. Was ist denn da so dein Favoritentool?
Also wir haben vor allen Dingen, wir haben mit Trello angefangen und sind dann umgestiegen auf Asana. Ich denke, da gibt es viele Tools, also viele Projektmanagement-Tools, die man benutzen kann. Was ich da auch immer wichtig finde, ist, dass man wirklich nicht so als Glucke auf seinem Wissen sitzt, sondern dass man auch den Leuten einfach, jeder, der fragt, bekam zu, durfte sich das anschauen. Also wenn das SEO, also da war dann im Editorial Calendar, da sind dann nicht nur die sämtliche Freelancer drin gewesen und Agenturen, sondern auch das SEO-Team konnte mit drauf gucken. In einer großen Firma sind halt relativ viele Leute, die Content, also wir haben das jetzt so ein bisschen ideal hier alles beschrieben, dass man alleine alles bestimmt, dass man seine Strategie aufsetzt, aber so ist es natürlich in einer großen Firma auch nicht immer. Ja, da gibt es halt sehr viele andere Gruppen, die noch Fragen haben, die irgendwas ausgespielt haben wollen, die irgendwie Hilfe benötigen. Und ich würde diesen Leuten alle Zugriff geben. Ich würde auch anderen intern Leuten erlauben, auf deine Freelancer zuzugreifen. Also klar, du musst wissen, worum es geht, aber dass du halt nicht immer, du als Content Manager solltest dich nicht zum Bottleneck machen, also zum Flaschenhals. Die Person, die immer alles wissen muss und die immer alles sich angucken muss und die mit jedem immer alles und jede Info selber weitergeben muss. Ich glaube, da gräbt man sich eine Grube, weil das einfach zu viel wird. Und je mehr automatisiert ist, je besser die Prozesse laufen. Und man muss, also dieses Idealbild, dass man sich selbst überflüssig macht, passiert halt nie, aber man sollte schon probieren, denn dann hast du auch weniger Arbeit und kannst dich auf andere Sachen fokussieren und nicht darauf, einen Text zu nehmen und den ins CMS zu kopieren und dann Bilder drauf zu spielen und Links zu setzen. Wenn du halt ein Team hast, selbst und Externe sind, die das gut können, dann sparst du dir viel Arbeit.
Super. Letzte Frage, Henrik. Du bist gebürtiger Hamburger. Bist seit 15 Jahren in Kanada und dann sehen wir irgendwie auf deinem LinkedIn-Lebenslauf, dass du auch für Spiegel Online schreibst und da über Brettspiele schreibst. Das finde ich irgendwie cool. Das musst du nochmal ganz kurz zum Abschluss erzählen, wie es
ja, dazu das ist kommt. Redaktioneller Content. So. das mache ich seit ungefähr 10 Jahren. Ich bin halt direkt nach dem Studium nach Kanada gegangen und habe am Anfang auch ein bisschen als Reisejournalist und so gearbeitet, bin halt viel rumgereist, habe Artikel geschrieben für deutsche Medien, Tageszeitung. Es ist ein super Job, um den paar Jahre zu machen. Irgendwann ist es zu viel. Also du reist zu viel, du verdienst zu wenig. So, da habe ich halt geschaut, in welchem anderen Bereich ich Artikel veröffentlichen kann, weil ich das immer wollte. Und damals, also 2020, stand nie irgendwas zum Thema Brettspiele bei Spiegel Online. Und da ich gut im Thema drin stand, habe ich da wirklich intensiv gepitcht. Also ein paar Wochen lang, vielleicht sogar ein paar Monate lang versucht, Artikel unterzubringen und irgendwann hat es geklappt und die müssen ja auch irgendwie ranken. Das heißt, es gibt ja jetzt relativ viel Content zu dem Thema. Das mache ich halt immer noch nebenbei als Hobby. Macht Spaß und ist auch super.
Super, Henrik. Cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein klasse Interview. Ja, danke dir.
Ich danke euch. Hat echt Spaß gemacht. Schönen Tag.
Uns auch. Ciao. Danke, Henrik. Tschüss. Bis dann. Ciao.